Liebe Gemeinde, die neun geheilten Aussätzigen in der Evangelienlesung, die waren sicher froh, dass sie ihr altes Leben endlich weiterleben konnten. Aber Jesus hätte es gern gesehen, wenn sie einen Moment innegehalten hätten und wenn sie Gott die Ehre gegeben hätten. Wenn sie einen Moment lang gespürt hätten, was ihnen da gerade widerfahren ist. Und nicht einfach die früheren Fäden aufgenommen hätten, als wäre nichts gewesen. Mit einem besonderen oder mit einem veränderten Bewusstsein hätten sie neu anfangen können, ein neues Leben. Das ist ja die Chance, die in jeder Krise liegt, dass wir uns besinnen und mehr von Gott wahrnehmen in unserem Leben. Dass wir mehr damit rechnen, dass er gegenwärtig ist mit seiner heilsamen Kraft. Und dass diese Kraft auch uns erreichen kann und manchmal auch erreicht. Wir schauen heute auf eine kleine Gruppe frisch gebackener Christen in der griechischen Stadt Thessalonich. Die hatten auch so einen Neuanfang hinter sich. Im Jahr 49 nach Christus hatte Paulus in ihrer Stadt die Gemeinde gegründet. Zuvor war er bei den Juden in der Stadt abgeblitzt mit seiner Predigt, aber bei den nichtjüdischen Freunden der Synagogengemeinde war er umso mehr angekommen. Von denen zog er dann etliche ab in seine Neugründung. Die Juden hatten das nicht so einfach hingenommen. Sie hatten eine Schlägertruppe angeheuert und die machte Krawall in der Stadt. Paulus musste sich deswegen verstecken und am Ende heimlich aus der Stadt fliehen, lange bevor er eigentlich seine Missionstätigkeit dort beendet hatte. Er reiste weiter nach Athen und dort machte er sich Sorgen um seine junge Gemeinde. Er schickte seinen Mitarbeiter Timotheus zurück nach Thessalonich und der kam nach einigen Wochen wieder mit guten Nachrichten. Der Gemeinde geht's gut, sie ist sogar gewachsen und in weitem Umkreis erzählt man sich von ihr. Aber die Geschwister dort, die haben viele Fragen. Wie sollen sie denn jetzt leben als Christen? Paulus hat das nicht alles mit ihnen besprechen können. Zu kurz war die Zeit. Deswegen setzt er sich jetzt hin und schreibt der Gemeinde einen Brief. Dieser Brief wurde zur ältesten Schrift des Neuen Testaments. Paulus antwortet auf manche ihrer Fragen, die Timotheus ihm mitbrachte, ausführlich. Aber es ist noch so viel mehr zu sagen. Und so fügt er am Ende seines Briefes eine ganze Reihe von Anweisungen an, die ein reifes Christenleben ausmachen. Das ist eigentlich zu viel, um das alles auf einmal zu hören. Hört mal selber, ich lese aus dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, Kapitel 5, die Verse 14 bis 24. Wir reden euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die sich an keine Ordnung halten. Ermutigt die Verzagten, steht den Schwachen bei, habt Geduld mit allen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr alle Zeit dem Guten nach, für einander und für alle. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. In allem sagt Dank, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist bringt nicht zum Erlöschen. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, er wird es auch tun. Die Theologen nennen so etwas einen Tugendkatalog. 14 Aufforderungen zum frommen Leben. Ein bisschen viel für einen Sonntagmorgen. Und bevor wir eintauchen in die vielen Anweisungen, die Paulus hier gibt, möchte ich eine kleine Vorbemerkung machen über Anweisungen. Als evangelische Christen sind wir ja vorsichtig, wenn irgendetwas nach Gesetzlichkeit aussieht. 14 Anweisungen auf einem Haufen sehen stark danach aus. Und doch, Anweisungen begleiten unser Leben. Kinder erziehen wir mit Anweisungen und wir erteilen oder befolgen sie auch im Berufsleben. Ich habe etwas gelesen, das ich hilfreich fand, um den Stellenwert von geistlichen Anweisungen zu verstehen. Die hebräische Bibel ist in drei Teile aufgeteilt und die sind etwas anders sortiert als unsere christliche Bibel. Der erste Teil ist die Tora, Weisung heißt das. Der zweite Teil besteht aus den Propheten und dazu gehören auch die Bücher Josua, Samuel und Könige. Da kommen ja auch Propheten vor, Elia, Nathan und andere. Und der dritte Teil heißt Schriften und er enthält unter anderem das, was wir Weisheitsliteratur nennen, Hiob, viele Psalmen, Prediger Salomo zählt man dazu, auch das Hohelied. Der Theologe Walter Brüggemann hat die drei Abschnitte mit den Entwicklungsstufen des menschlichen Bewusstseins verglichen. Wir alle beginnen mit dem Gesetz und der Botschaft, etwas Besonderes zu sein. Das geben wir unseren Kindern weiter. Du bist etwas ganz Besonderes. Aber du musst dich an Regeln halten. Und die müssen Kinder lernen, jedes Kind. So entwickeln wir unser Ich, unser Selbstwertgefühl und klare Grenzen. Unser ethisches Empfinden, was richtig ist und was falsch. Und das muss so sein. Die Propheten stehen für das Erwachen des kritischen Denkens, auch des selbstkritischen Denkens. Die längste Zeit in der Kirchengeschichte war das nichts, was Kirchenleitungen gefördert hätten. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts aber ist der Damm gebrochen. Kritisches Denken ist akzeptabel inzwischen. Aber vielen gefällt das nicht. Man muss aber sagen, nur dadurch wurden Fehlentwicklungen bewusst, so wie Rassismus in der Kirche, Prunksucht, sexueller, geistlicher Missbrauch und manches, was vielleicht noch gar nicht im Blick ist. Kritik und Selbstkritik, das ist wichtig. Auch der einzelne Mensch muss seinen Schatten und seine Selbstverliebtheit erkennen und anschauen, wenn er zur dritten Stufe gelangen will, zur Weisheit. Unser Ego muss einen kleinen Tod sterben, um verwandelt zu werden zu einem neuen Leben, das dann auch bereit ist und in der Lage, mit Widersprüchen und Paradoxien umzugehen. Jesus lehrt von dieser Stufe der Weisheit aus, auch wenn wir ihn gerne von der ersten oder zweiten Stufe her verstehen wollen, als einer, der ein neues Gesetz bringt oder die bestehende Ordnung kritisiert. Das Ziel unserer Entwicklung ist Weisheit, menschlich und geistlich. Verstehen wir doch also die kommenden Anweisungen, die ich jetzt im Einzelnen anschauen will, als etwas, das uns weiterbringen will in diesem Reifungsprozess. Vielleicht auch als Prüfsteine, die uns bewusst machen, wo wir auf diesem Weg in Richtung Weisheit gerade stehen. Jetzt geht's los. Weiß die zurecht, die sich an keine Ordnung halten. Christsein ist keine Anarchie. Der Geist Christi schreibt sein Gesetz in die Herzen derer, die ihm folgen. Der Kirchenvater Augustin hat gelehrt, liebe und dann tu, was du willst. Und Martin Luther war sich sicher, dass Christen, die sich von der Liebe zu Gott und ihren Nächsten leiten lassen, neue Dekaloge schreiben könnten. Dekalog, das sind die 10 Gebote. Weil sie von innen her verstanden haben, was Gott will und das selber formulieren können. Wer meint, als Christ ein Leben ohne Ordnung und Struktur führen zu sollen, der hat etwas nicht verstanden. Den soll man zurechtweisen, damit er nicht auf Abwege gerät. Das ist schwierig heute mit dem Zurechtweisen. Wir haben ja unsere Privatsphäre. Und wer merkt denn eigentlich wirklich etwas davon, wenn das Leben von jemandem in der Gemeinde in Unordnung gerät? Sollen die Geschwister das überhaupt merken? Würden wir das wollen? Vielleicht fühlt sich auch Unordnung am Anfang an wie Freiheit. Zurechtweisen, schwieriges Thema. Aber Paulus ist das so wichtig, dass er es gleich als erstes nennt. Er will, dass die jungen Glaubenden in Thessalonich auf dem Weg des Glaubens bleiben Und vielleicht sind sie besonders am Anfang ihres Weges anfällig dafür, ja, woanders hin zu geraten. Ermutigt die Verzagten, muntert die Frustrierten auf, könnten wir auch sagen. Warum sind Menschen frustriert? Ich denke, da gibt es immer was. Weil Paulus so schnell wieder gehen musste. Weil sie Corona satt haben, die Menschen, wir Menschen. Und all die Einschränkungen und Auflagen. Weil diese monströse Krise manches Lebenskonzept kaputt gemacht hat. Wir sind frustriert, weil wir einsam sind, weil wir keine Zukunft sehen, weil wir unzufrieden sind mit den Weichenstellungen unseres Lebens. Christen, so Paulus, sollten Experten darin sein, Verzagte zu ermutigen. Wie können wir das tun? Christen müssen auch Experten sein, durch Krisen hindurchzugehen und aus ihnen herauszukommen. Einen inneren Weg des Glaubens aus der Frustration zu finden. Wir bleiben vor nichts verschont, aber wir gehen mit einem guten Hirten durch jedes finstere Tal. Sein Stecken und Stab trösten uns. Und wer selbst getröstet ist, der kann auch andere trösten. Das ist eine Eigenschaft, die wir uns ja im Glauben sozusagen erwerben können. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Gnade unseres Herrn, der uns da hindurch führt. Steht den Schwachen bei. Unser Platz ist nicht bei den Schönen, Starken und Reichen. Die kommen zurecht. Unser Platz ist bei den Schwachen, bei denen ohne Lobby und ohne Beziehungen. Dahin zieht es die wenigsten, auch die wenigsten Christen. Deshalb muss Paulus das sagen, den Thessalonichern und uns auch, immer wieder. Steht den Schwachen bei. Habt Geduld mit allen. Ich habe ja schon mit mir keine Geduld. Wie soll ich denn mit anderen Geduld haben? Mit denen, die so ticken, wie ich früher einmal getickt habe, wo ich lange drüber hinweg bin. Mit denen, die mir sagen, komm du erst mal in mein Alter. Mit den ewig Gestrigen soll ich Geduld haben. Und auch mit den Endzeitverliebten, mit denen, die alles besser wissen und mit denen, die es einfach nicht checken, mit den Kindern und Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen, mit den Alten, in meinem Fall, weil ich genau dazwischen stehe. Geduld, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, ganz klar. Das ist nicht mein Repertoire, ein Geschenk des Himmels. Herr, schenk mir Geduld, aber schnell. Sieht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr alle Zeit dem Guten nach, für einander und für alle. Wie du mir, so ich dir, so läuft's ganz oft. Und in der Gemeinde soll's anders sein. Da wird deeskaliert. Da wird eingesteckt, da wird weggesteckt, da wird vergeben. Dafür brauchen wir Impulskontrolle. Einen Ort für den Ärger und die Wut. Wir leben ja nicht mit Engeln zusammen. Die Leute in der Gemeinde können manchmal ziemlich gemein sein, obwohl da der Name Gemeinde herkommt. Die Gemeinde ist ein Jagdgebiet, heißt es hier. Jagt dem Guten nach. Gejagt wird das Gute für jeden Einzelnen und für die ganze Gemeinschaft. Das gemeinsame Ziel ist das Wohlergehen aller, nicht die persönliche geistliche Trophäe des Einzelnen. Was immer das sein könnte. So ein kollektiver Jagd, ja, eine Jagdunternehmung, können wir uns das vorstellen? Das Gute jagen, dass es uns allen zugute kommt. Freut euch alle Zeit. Keiner kann sich immer nur freuen. Auch Paulus nicht, habe extra mal geguckt. Er äußert auch mal seine Trauer. Vielleicht meint er gar nicht das, was wir so landläufig unter Freude verstehen. Also die Freude, die einen Anlass braucht und dann auch schnell wieder verfliegt, wenn das alles vorbei ist. Vielleicht meint Paulus die Freude, die zur Grundstimmung, sowas zum Hintergrundton seines Lebens geworden ist, nachdem Christus ihn gerufen hat. Er hat ja in einem Augenblick vor Damaskus gesehen, dass sich Gottes Herrlichkeit in Jesus Christus quasi konzentriert. In dem Christus, der ihn gerufen hat vom Himmel her und ihn in seinen Dienst genommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Moment mal hattet, wo ihr gemerkt habt, es ist Grund zur Freude und die ist ewig. Die hört gar nicht wieder auf. Ich habe mal irgendwann so eine Ahnung bekommen von dieser Freude, als ich zum Glauben gekommen bin. So eine Freude, die da ist einfach, immer. Das ist mir allmählich klar geworden, eher als plötzlich. Bei Paulus war es so ein Moment, bei mir war es eher eine Zeit, die das gedauert hat. Aber so, da kam ein tiefes Wissen in mich hinein oder es war schon da und wurde mir bewusst, ich weiß es nicht, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin am richtigen Platz. Das hatte irgendwie meine Erziehung, die ich genossen habe, nicht geschafft, in mir hervorzubringen. Aber Christus, so sehe ich es heute, hat mir das geschenkt. Das Gefühl, alles ist gut, so wie es ist, und du hast hier deinen Platz. Nichts kann mich aus der Hand des guten Hirten reißen. Und wann immer ich innerlich dahin zurückkehre, zu diesem Anfangsgefühl, ist die Freude wieder da mit ihrem Echo. Nicht immer so überschwänglich, das kann ich nicht sagen. Aber kehren wir doch öfter mal dahin zurück, wo alles angefangen hat. Betet ohne Unterlass. Auch das kann eigentlich keiner, außer man trainiert sowas wie das Herzensgebet oder ähnliche Techniken. Dann ist das ein permanentes Reden zu Gott, selbst unbewusst. Aber beten ist nicht nur Reden mit Gott, es ist auch Hören. Beten ist ein offener Kanal zu Gott, würde ich sagen. Darum geht es Paulus, dass wir jederzeit empfangsbereit sind für Gott. Dass wir uns darin üben, alles, was geschieht, aus Gottes Hand zu nehmen. Das Angenehme und auch das Unangenehme. Dass wir uns nicht mit unseren Urteilen über das, was uns da geschehen ist, vorschnell zurückziehen in unser Schneckenhaus, sondern offen bleiben dafür, wie Gott sich bewegt und uns bewegt. Alle Zeit, das ist das Ziel, das ist das Maximum. Sollte Paulus weniger verlangen? In allem sagt Dank. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Danken, das ist eine Übung, eine geistliche Übung, ist auch eine menschliche Übung. Wir versuchen allen unseren Kindern das beizubringen, dass sie Danke sagen. Das geht nicht von selber. Und schon gar nicht, wenn es um Unangenehmes geht. Paulus sagt, in allem. Dankbar sein, das erfordert unsere volle Aufmerksamkeit. Ich muss erst mal bemerken, dass mir etwas Gutes zuteil geworden ist und das nicht einfach als selbstverständlich hinnehmen. Dann muss ich mir klar machen, dass es mir von Gott her widerfahren. Auch das ist nicht selbstverständlich. Es ist eine bewusste Interpretation dessen, was geschehen ist. Und dann braucht es noch einen Schritt, in dem ich mich entscheide, aktiv zu werden und dem Urheber des Geschehens zu danken. Das fällt schon bei erfreulichen Dingen nicht so leicht, wie wir am Beispiel der 10 Geheilten gesehen haben. Wenn es aber unerfreulich ist, dann ist das noch schwerer, vielleicht kaum möglich. Aber so wie ich Paulus verstehe, geht es gar nicht darum, für das Unerfreuliche selber zu danken, sondern dass wir inmitten der unerfreulichen Situation weiterhin dem Schöpfer danken. Und sei es dafür, dass er mit uns da hindurchgeht. Aber dass wir in Kontakt bleiben mit Gott und sich und uns nicht den Geist vernebeln lassen von dem Unangenehmen. Das ist vielleicht ein höheres Level als das, was die Thessalonicher nach so ein paar Monaten Christsein im Glauben fassen können. Vielleicht auch zu hoch für manchen gestandenen Christen unter uns. Aber dahin geht die Reise. In allem sagt Dank. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist nur hier gesagt. Den Geist bringt nicht zum Erlöschen. Anscheinend kann man den Geist Gottes auslöschen wie eine Fackel in der Regentonne. Wenn man einfach weitermacht wie bisher. Bevor man begriffen hatte, dass Gott da ist, uns liebt und schätzt und gebrauchen will. Den Geist kriegen wir aus. wenn wir uns verschließen, persönlich und als Gemeinde, vor allem Neuen, vor allem Ungewohnten, vor allem Unbekannten, wenn wir meinen, immer die gleichen alten Rezepte herausholen zu können für neue Herausforderungen und sie anzuwenden. Wenn wir urteilen, kriegen wir den Geist aus. Wenn wir uns in Sicherheit bringen vor seinem leisen Säuseln. Den Geist bringt nicht zum Erlöschen. Prophetische Rede verachtet nicht. Das klingt charismatisch, ist es auch. Aber dafür braucht keiner "So spricht der Herr" zu rufen oder die Zukunft vorauszusagen. Prophetische Rede ist das richtige Wort zur richtigen Zeit. Manchmal der Finger in der Wunde. Manchmal der Ausblick, wohin eine Entwicklung führt, wenn sie so weitergeht, im Guten wie im Schlechten. Prophetische Rede hebt gerne mal den Teppich an, unter den wir Dinge gekehrt haben. Sie ist dabei immer konstruktiv, baut Menschen auf, ermutigt zum Wagnis im Glauben zur Veränderung. Wir könnten mehr davon vertragen, aber dann ist es schnell aus mit Ruhe und Beschaulichkeit. Wo sind denn unsere prophetisch Begabten? Prüft alles, das Gute behaltet. Da müssen auch die Propheten durch. Die Gemeinde soll ihre Worte prüfen. Prüfen und das Gute behalten, das machen wir gerade zu Hause. Die Kinder haben ihre Zimmer ausgemistet, wie immer am Ende der Sommerferien. Und wir haben uns anstecken lassen davon. Es tut gut. Man kann das nach der Methode von Marie Kondo machen. Kennt ihr die? Diese japanische Aufräumexpertin. Ich glaube, die hat bei Netflix einen eigenen Kanal. Die findet man auch bei YouTube. Müsst ihr mal googeln. Sehr spannend. Macht schon Spaß, dazu zu gucken. Das Konzept ist einfach. Nimm alles, schmeiß es auf einen Haufen und dann nimmst du jedes Teil in die Hand und fragst dich dabei, macht mich das glücklich, dass ich das habe? Brauche ich das? Und wenn nein, schmeiß es weg. Entferne es aus deinem Leben. Vielleicht gibt es noch einen dritten Haufen, wie, weiß ich nicht so genau. Wir haben ziemlich viel weggeworfen in den letzten Tagen. Zu wenig, fürchte ich. Es macht glücklicher, weniger zu haben. Eine Gemeinde braucht auch nicht so viel. Sie braucht Menschen, die sich von der Liebe Gottes erfüllen lassen in erster Linie und die sie durch sich hindurchfließen lassen in die Welt. Was das vorantreibt, das ist willkommen, das wollen wir behalten. Was uns davon ablenkt, was uns unzufrieden macht, was uns betäubt, das wollen wir ausmisten. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das Böse trägt leider kein Schild vor sich her, auf dem Böse steht. Schade eigentlich. Das Böse muss identifiziert werden. Dazu braucht es welche, die die Dinge an gesunden Maßstäben prüfen. Es braucht prophetisch Begabte. Es braucht welche, die das Feuer des Geistes kennen und die Dankbarkeit in allen Dingen gelernt haben. Welche, die allezeit aufnahmebereit sind für Gottes Weisungen und die beständige Freude kennen, die Gott denen ist, die auf ihn achten. Am Ende der langen Reihe von Anweisungen steht ein Segenswunsch. Die Frage der Thessalonicher war, wie sie als Christen leben sollen. Wenn sie beherzigen, wohin Paulus sie weist, dann erfahren sie, wie der Gott des Friedens sie innerlich frei und leicht macht, wie ihr Leben heil wird und heil bleibt. Das sind keine Anweisungen, die man einfach so runterrattert. Man kann jede einzelne davon meditieren, wochenlang. Man kann viel anderes dazu lesen. Und es ist schon ein Wagnis, das in eine Predigt zu packen. Ich wünsche uns das, was Paulus am Ende den Thessalonichern wünscht. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft eures Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.